Hey Kolja, wie ist denn jetzt eigentlich deine persönliche Asset Allocation? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. An erster Stelle vielen, vielen Dank für die vielen netten Bewertungen des Podcasts von letzter Woche. Das war ja ein richtiger Marathon, fast 2 Stunden. Der heutige Podcast wird dafür etwas kürzer, ich denke mal so 20 Minuten. Training ist auch wieder am Montagmorgen absolviert. Und nochmal ein kleiner Nachtrag zum Wochenende. Das war ja wohl mehr als irrational, was dort an der Börse Stuttgart stattgefunden hat. Es hat mich riesig gefreut, viele von euch mal live zu treffen und natürlich auch mit euch zusammen ein kleines Stück Fleisch zu essen am Grillstand und natürlich auch noch anzustoßen. Nochmal alle Danke an alle, die da waren. Und jetzt gehen wir gleich auch nochmal auf ein Thema ein, was ich dort auch angesprochen habe im Vortrag. Und starten aber jetzt erstmal kurz mit dem Thema Asset Allocation. Also die Aufteilung von Assetklassen beziehungsweise die Aufteilung vom eigenen Vermögen in unterschiedliche Assetklassen. Und ich habe euch jetzt mal die ganze zusammen recherchiert und zwar ungefähr. Und da sagt auch schon genau dieses eine Wort, was ich davon halte. Ich habe keine komplexen Asset Allocation Tabellen auf Excel. Ich habe auch keine Apps und keine großen Programme, die das alle für mich strukturieren und bis ins kleinste Detail ausrechnen. Ich sehe das direkt in meinem Depot selbst und die Übersicht dort reicht mir eigentlich vollkommen aus, jedenfalls um das regelmäßig zu rebalancen und mehr brauche ich dafür nicht, weil ich bin nicht der, der ständig den ganzen Tag mit diesen unterschiedlichsten Tools rumspielt und immer das Neueste und Beste haben will und Übersichtlichste, weil es für mich einfach irgendwann eine Zeitverschwendung ist. Und deswegen ändert sich auch immer wieder meine Asset Allocation und das liegt bei mir einfach daran, dass es aufgrund der beruflichen Situation nicht anders geht. Jetzt in den letzten Quartal ist es bei mir beruflich im Unternehmen sehr, 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 sehr stark vorangegangen und damit hat sozusagen sich die Vermögenslage natürlich wieder geändert und ist mehr in Richtung Unternehmen gewandert. Ja, das bedeutet aber doch jetzt nicht, dass ich nur deswegen jetzt sofort Anteile der Firma wieder verkaufen werde, nur damit die prozentuale Asset Allocation in meinem Depot und so weiter wieder stimmt. Und deswegen sollte man hier meiner Meinung nach von Anfang an so ein bisschen, ja, die Kirche im Dorf lassen, würde ich jetzt mal sagen. Und auch, und da werden wir heute, wenn wir uns so ein bisschen um das Thema Studien und so werden später kümmern, auch nochmal drauf zurückkommen, dass nämlich je mehr Asset Allocation ihr macht, je mehr ihr ins Detail geht, desto weniger Unterschiede macht das eigentlich insgesamt. Das heißt, wenn man sich einfach ein ganz normales Emerging Markets, MSCI World Depot zusammenstellt aus nur 2 ETFs, dann hat man Pi mal Daumen als Buy-and-Hold-Anleger auf lange Sicht ungefähr dieselbe Rendite, wie als würde man noch ganz viele unterschiedliche andere mit dazu nehmen. Ich habe zwar auch noch andere und auf die werde ich jetzt gleich noch eingehen, aber ich wende halt einfach nicht so viel Zeit damit auf, die unterschiedliche Stückelung der Kuchenanteile mir ständig anzugucken und jetzt anzugucken, oh, habe ich genug Zitronenkuchen, habe ich genug Erdbeerkuchen, habe ich genug Blaubeerkuchen, sondern ich sorge einfach immer mehr und mehr dafür, dass die Kuchenstücke insgesamt viel größer werden. Und dafür habe ich euch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, das es etwas versinnbildlichen soll. Stellt euch mal vor, da kommt jemand umher, ja, ihr sprecht mit dem über Aktienanlage und ihr fragt ihn dann, ja, und ja, wie viel hast du so zur Absicherung auf dem Tagesgeld für deine Investments und so, falls mal irgendwie die Waschmaschine kaputt geht, ist es ja immer gut, noch ein bisschen was auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto zu haben. Und diese Person sagt, naja, also ich habe nur ungefähr so 1% meiner gesamten Vermögenswerte auf dem Girokonto, weil ja, so oft passiert doch nichts, oder? Und dann sagt ihr, was? Du hast nur 1% deiner Assets flüssig liquide auf dem Vermögen, auf dem Girokonto. Das ist doch viel zu wenig, viel zu risikoreich. Was ist denn, wenn am Aktienmarkt was passiert? Dann musst du gleich die Aktien verkaufen. Na, sowieso, die 10 Millionen reichen doch auf dem Girokonto. Und dann fällt euch erstmal die Kinnlage runter und sagt, wie 10 Millionen? Naja, 1% meiner Vermögen, ich bin Milliardär, ja, ist 10 Millionen. Versteht ihr, was ich meine? Der absolute Betrag insgesamt ist viel wichtiger, als ständig immer nur in irgendwelchen Prozentilen und so weiter rumzurechnen und sich bei Excel irgendwie, ja, in irgendwelchen Welten zu verlieren, die nicht dafür sorgen, dass man insgesamt mehr Einkommen hat. Und ich habe dazu auf dem ja, kleinen Börsen-Event eine kleine neue Person vorgestellt. Und zwar ist das die erste bildliche Darstellung des Zinseszinseffekts und gleichzeitig von Investitionen insgesamt. Und zwar ist das die Zinskuh Helga. Ja, manche Amis sagen auch immer, es gibt ja eine Cash-Cow, ja, also Unternehmen, die einfach nur Cash hervorsprudeln, weil sie so ein geniales Geschäftsmodell haben. Und die Zinskuh Helga ist einfach die Kuh, die eine unglaublich coole Eigenschaft hat. Und zwar verwandelt sie das Heu, was sie ihr gibt, also euer Geld, in mehr Geld. Also die beste Eigenschaft, die eigentlich so eine Kuh haben kann. Ihr, euer hart, fleißig verdientes Geld, gebt ihr einfach Helga. Sie nimmt das und lässt dann ihre Magie walten und macht daraus mehr Geld. Im Durchschnitt macht sie so 7-8% Rendite insgesamt, je nachdem, wie stark ihr auf Aktien und andere Risiko-Asset-Klassen gewichtet. So, jetzt ist es aber so, ihr könnt das, was ihr aus ihr rauspressen könnt an Rendite, ist nach oben begrenzt. Die besten Auspresser der Welt machen 19% bis 20% Rendite auf sehr lange Zeiträume. Viel mehr könnt ihr erreichen, wenn ihr auf euch darauf fokussiert, wie viel ihr Helga zur Arbeit gebt. Ja, je mehr Geld ihr ihr zur Verfügung stellt, desto mehr wird euer absoluter Geldbetrag insgesamt anwachsen. Okay? Und ich will das immer nur sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Asset Allocation manchen Leuten die perfekte aufgeteilte prozentuale Gewichtung wichtiger ist als ihr absoluter Geldbetrag. Es mag ja auch schön und gut sein, wenn es dich zufriedenstellt, so, dann ist es vollkommen okay, wenn das dein Ziel ist. Aber für mich geht es am Ende immer des Tages um echtes, absolutes Geld. Ja? Und für mich bedeutet das, wenn ich ein Depot habe von 10 Millionen irgendwann, was nicht so gut diversifiziert ist wie ein kleines Depot von 10.000 Euro, was super diversifiziert ist, dann nehme ich trotzdem lieber die 10 Millionen. Und ich denke, damit habe ich jetzt die Message dieses Podcasts schon ganz gut erklärt. Jetzt springen wir mal aber rein in das aktuelle faktische Thema, also in die Asset Allocation selbst. Und hier habe ich mir sehe ich sogar aus dem Jahr 2013, also schon 3 Jahre her, von Mab Faber, das ist ein amerikanischer Investment Officer of Cambria Investment Management, steht hier. Also der hat einen richtig coolen Blog mit vielen Twitter-Followern und so, hat ziemlich interessante Artikel, die er ständig schreibt über Investments und Asset Allocation. Und der hat einfach mal über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube, bis 1970 zurück, also im Endeffekt jetzt schon 46 Jahre, unterschiedliche Portfolios aufgestellt und miteinander verglichen. Und zwar war sein Basisportfolio war einfach nur 60% amerikanische Aktien und 40% amerikanische 10-Jahres-Anleihen. Ja, und das hat er dann verglichen mit unterschiedlichen anderen Portfolios, die viel breiter noch diversifiziert werden. Also das nächste Portfolio war dann zum Beispiel noch mit REITs, mit ausländischen Aktien. Ja, dann kam noch eins mit ausländischen Developed-Aktien, also sozusagen mit ausländischen Large-Cap-Aktien aus westeuropäischen Ländern beispielsweise. Dann nochmal mit Emerging Markets, dann nochmal 7% Private Equity, dann nochmal US-Bonds, International Bonds, also internationale Anleihen, Real Estate, also Immobilien, Rohstoffe, Infrastruktur, 8% hat er sogar nochmal in einem Portfolio auf spezielle Events und so weiter investiert. Und ganz viele unterschiedliche Portfolios einfach mal verglichen mit diesem ganz einfachen Portfolio am Anfang. Und siehe da, sowohl was die Volatilität angeht, dieser Portfolios, auf 46 Jahre gerechnet, sowohl was den maximalen Drawdown angeht und sowohl was das Sharpe Ratio angeht, also eine Risikokennzahl, und sowohl was die absolute Performance angeht, gab es hier keine großen
nennenswerten Unterschiede, die den ganzen Aufwand rechtfertigen, ständig dieses perfekte Portfolio immer weiter und weiter und weiter auszubalancieren. Und auch ich habe jetzt für mich mal die Entscheidung getroffen, ab dem Jahr 2017, nächstes Jahr, mein Portfolio wieder so ein bisschen zusammenzustauchen, wieder ein paar ältere Sachen, von denen ich nicht mehr so überzeugt bin, einfach zu verkaufen und mehr wieder zurück, back to the roots, einfach zu vereinfachen und weg von diesem Ganzen immer mehr und mehr und mehr und mehr diversifizieren hin zu mehr und mehr Einfachheit, um einfach die Zeit, die ich mit dem Portfolio auch verbringen muss, mit dem Steuerkram, mit dem Rebalancing und so weiter, ein bisschen zu verkürzen. Kommen wir jetzt mal, also ich verlinke den Artikel mal auch in den Shownotes auf dem Blog. Jetzt kommen wir mal zu meiner aktuellen Situation. Wie sieht es denn ungefähr aus? Ich habe aktuell noch 8 ETFs im Depot. Ja, das heißt, ich habe einen ETF auf den MSCI World, ich habe MSCI Emerging Markets, ich habe den MDAX dabei, ich habe Eurostoxx dabei, ich habe einen REIT ETF dabei, ich habe einen inflationsgehedgten Anleihen ETF mit im Depot. Und die habe ich teilweise zum Beispiel schon über längere Jahre angespart, dann mal wieder gestoppt, dann mal wieder einen anderen angespart. Ihr kennt das ja vielleicht, ja. Ich habe keinen von denen in der Zwischenzeit verkauft, aber ich habe jetzt insgesamt gerade 8 ETFs im Depot, inklusive diesen einen Spekulations-ETF auf den griechischen ATX-Index, ja, der zählt ja auch noch dazu. Und die machen aber insgesamt von der gesamten Asset Allocation ungefähr aktuell, wenn ich jetzt die aktuellsten Zahlen mal überschlage, ungefähr so 25% der Asset Allocation aus. Ja, also alle ETFs. Dann gehen wir mal zu den Einzelwerten. Hier habe ich insgesamt immer so, je nachdem, wie gerade die Lage ist, also welche, ich habe zum Beispiel neulich mal 2 Aktien verkauft und eine neue dazu gekauft, dann ändert sich natürlich die Gesamtzahl, aber ich habe immer zwischen 20 und 25 Einzelaktienwerten im Depot und das Ganze will ich maximal ungefähr auf so 30 bis 35 Einzelwerte aufbauen. Und dann eher nach und nach auch die besten Aktien, die ich habe, nachkaufen, um nicht zu weit die Einzelaktien noch zu streuen, weil die Diversifikation von den ETFs eigentlich schon groß genug ist. So, und diese Einzelwerte machen ungefähr so 33-35% aus der Asset Allocation. Also das heißt, ich habe schon jetzt, weil ich einfach in diesem und im letzten Jahr schon angefangen habe, mehr des neu dazugekommenen Einkommens in Einzelwerte zu investieren, machen diese sozusagen jetzt auch schon mehr Anteil am Gesamtportfolio aus. Dann P2P, ja, ungefähr 3-4% habe ich gerade dort allokiert. Werde auch noch mal ein bisschen das erhöhen. Also hier ist mein Ziel, P2P ungefähr so auf 5-6%, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch zu kommen. Dazu fehlen natürlich noch so langfristige Statistiken und Untersuchungen, aber bisher läuft es einfach hervorragend. Das ganze Konzept gefällt mir immer besser und von daher werde ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr investieren. Und dann natürlich noch ein bisschen was auf dem Girokonto, wobei das tatsächlich auch nun ganz nicht nennenswerter Teil ist, auf jeden Fall, aber so reicht es aus, um im Prinzip über die Runden zu kommen, falls mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Also für die ganz normalen Anschaffungen und so weiter reicht es, das reicht mir vollkommen aus. Sollte mal irgendwas wirklich Ernstes passieren, müsste man halt einfach Aktien verkaufen oder halt aus der Firma mehr Geld sich auszahlen. Dadurch, dass ich diesen Hebel über die Firma habe, lasse ich aber die Aktien natürlich in Ruhe. Ja, und der Rest, ungefähr 40% des ganzen Vermögens, steckt also inklusive des Anlagevermögens und so weiter alles in der eigenen Firma, inklusive von anderen Aktien, inklusive von aber auch vor allem eigenem Geld auf dem Firmenkonto und so weiter und so fort. Und hier ist es natürlich so, wenn man Geld auf dem eigenen Firmenkonto hat, muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was mache ich jetzt damit? Zahle ich mir das halt aus, ja, also wird das sozusagen als eine Art Geschäftsführergehaltserhöhung ausgezahlt, dann muss das ja wiederum über die Einkommensteuer versteuert werden, bevor ich es dann wieder schön aktiv investieren kann irgendwo. Ja, und wenn ich es aber in der Firma drin lasse und dort weiter damit arbeite und reinvestiere, kann ich hier im Prinzip immer eine Steuerstundung halt verwenden, weil ja die Ausgaben wiederum, die ich habe, abgesetzt werden können. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, dass ich durch die Firma den Vorteil habe, wenn ich dort direkt weiter investiere in andere Projekte, immer wieder neues Equipment für neue YouTube-Channels, die dazukommen, zum Beispiel in die Infrastruktur im Internet und so weiter, dass ich da natürlich dann mehr rausholen kann an Rendite, wie ich das am Aktienmarkt tue. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht anfange, sehr viel Geld aus der Firma noch in einzelne andere Aktien oder halt in ETFs zu investieren. Das mache ich zwar auch, aber halt nicht zu einem großen Teil. Und ich denke mal, dass das Klumpenrisiko dadurch trotzdem insgesamt gut genug reduziert ist. Also wenn ich mich mit anderen Unternehmern vergleiche, mit denen ich so immer wieder spreche oder auch mit ja, anderen Leuten, über die man so liest und hört, dann glaube ich, bin ich schon ganz gut diversifiziert im Vergleich. Also ich kenne viele Unternehmer, die fast ihr gesamtes Vermögen in ihrer eigenen Firma stecken haben. Und das wäre mir persönlich viel zu risikoreich. Was ist, wenn halt irgendwas passiert? Da investiere ich lieber noch zusätzlich mit in die Weltwirtschaft. Ja, und ich denke aber, man sollte auch hier die Kirche im Dorf lassen. Und ich werde jetzt nicht im Sinne irgendeiner, ja, fast schon sektenmäßigen, prozentualen Verteilung nur um das perfekte Depot zusammenzustellen, anfangen jetzt irgendwie einen großen Teil meines Tages damit zu verbringen, irgendwelche Tabellen und Kalkulationen durchzurechnen. Dazu bin ich einfach nicht dieser übertriebene Zahlenmensch, sondern einfach mehr der das alles im Kopf hält und auch nach Gespür sozusagen entscheidet, wo jetzt Kapital allokiert werden sollte. Und da bin ich in den letzten Jahren so gut mitgefahren, dass ich da auch nichts ändern werde an dieser Strategie. Und mir einfach nochmal immer wieder selber bewusst mache, aber auch euch nochmal mitgeben wollte, dass es einfach immer auf die jeweilige eigene Situation ankommt. Es gibt hier kein perfektes Depot, es gibt auch kein perfektes Portfolio, es gibt auch keinen perfekten Investor. Jeder hat im Prinzip auch seine eigenen Arten, wie er mit diesen ganzen Sachen umgeht. Aber mir persönlich, ja, mir geht es in der Regel nicht um prozentuale Verteilung. Das beachte ich natürlich auch. Ich beachte natürlich auch die Kosten und ich beachte schon die Prinzipien der Asset Allocation und kenne sie auch. Aber am Ende des Tages geht es mir um den absoluten Geldbetrag. Und ich weiß, dass je mehr Geld ich verdiene durch die Erhöhung meines humanen Kapitals, je mehr Geld ich einfach umsetze und anziehe, ja, desto mehr Geld kann ich auch Helga zur Verfügung geben und desto mehr wird sie daran arbeiten, dann für mich auch die Rendite rauszuholen. Und ich sage, also mein Motto ist hier immer, lieber 5% aus 10 Millionen, ja, als 7% aus 2.000 oder 3.000. Das war das Motto für diesen heutigen Podcast, war, wie ich schon angekündigt habe, etwas kürzer. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen was für euch dabei. Und da ich jetzt am Wochenende die ganze Zeit unterwegs war, hatte ich auch keine Zeit, ein einzelnes Thema groß zu recherchieren. Ich hoffe, es war trotzdem was für euch dabei. Ab nächste Woche geht es dann wieder ein bisschen wissenschaftlicher mit einem einzelnen Fachthema weiter. Und ansonsten hat es mich riesig gefreut, wenn du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße, dein Kolja Barkhorn.